Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute spannendes Thema hatte ich noch nie. Es geht um die öffentliche Verwaltung und dort Recruiting und insbesondere die Digitalisierung von Recruiting. Heute am Start zwei Gäste. Einerseits die Anna Fernandes-Mühl. Sie ist aus der Geschäftsführung bei Milch und Zucker, verantwortet da Marketing und Sales. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo, Gero.
Und dann haben wir am Start den Jens Dreier. Er ist Senior Tender Manager bei Milch und Zucker. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo, Gero.
Erklär mir doch einmal ganz kurz, was ist ein Senior Tender Manager? Habe ich noch nie gehört.
Ja, das hatte ich früher auch noch nicht gehabt, den Titel. Aber jetzt beschäftige ich mich primär mit öffentlichen Ausschreibungen. Und der Tender, eine öffentliche Ausschreibung, ist, wir natürlich alle englischsprachige Titel brauchen, ist es jetzt der Senior Tender Manager geworden.
Ja, guck mal, habe ich wieder was gelernt, wahrscheinlich andere auch. Also das ist also in der Tat ein Spezialtitel für den Bereich öffentliche Ausschreibung, ne?
Ja.
Ja, perfekt. Damit sind wir auch schon mittendrin im Thema gelandet. Jetzt könnte man ja sagen, ja, so eine Extra-Folge zum Thema öffentliche Ausschreibung, öffentliche Verwaltung, wieso das denn? Ist die Welt denn da tatsächlich anders im Vergleich zu Privatunternehmen? Und ich glaube, eine Sache darf ich jetzt vorwegnehmen als Moderator. Ja, ist sie. Aber wie? Keine Ahnung, das besprechen wir heute. Und vielleicht meine allererste Frage wäre, warum überhaupt ist das was Besonderes und warum überhaupt Recruiting, Digitalisierung im öffentlichen Bereich?
Okay, wir haben heute circa 5,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Und die haben auf der einen Seite das Problem, dass sie ein bisschen alt sind, dass sie relativ viele Mitarbeitende haben, die demnächst aus dem Geschäft ausscheiden werden. Die müssen halt nachkommen. Die stehen aber auch gleichzeitig im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um die Fachkräfte. Ja, also die müssen sich da auch rumschlagen. Das heißt, die müssen auch digitaler werden. Und dann, wenn sie was einkaufen wollen, können die nicht einfach mal rumfragen und Angebote einholen, sondern die müssen natürlich schöne, rechtsgültige öffentliche Ausschreibung machen. Und das macht das Ganze teilweise immer ein bisschen anders.
Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ich weiß das deshalb, weil wir eine Zeit lang in der Emirates Agency so versucht haben, den öffentlichen Bereich für uns aufzuschließen und dann immer mal wieder gescheitert sind. Mal war das dann irgendwie so ein Formularfehler, dann haben wir das Timing irgendwie nicht richtig eingehalten. Also anders als in der Privatwirtschaft wird halt extremst genau auf Formalien geachtet. So ist mein Eindruck. Aber wahrscheinlich hören damit die Besonderheiten gar nicht auf. Vielleicht gibt es noch mehr.
Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist in der Tat, dass ich erstens, wie Jens es auch gesagt hat, nicht die Möglichkeit habe, direkt mit Anbietern erstmal in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich muss mich eigentlich schon sehr gut auskennen, was ich da eigentlich möchte, bevor ich überhaupt jemanden fragen darf. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit. Deswegen setzen wir halt auch viel auf Aufklärungsarbeit. Es gibt zum Beispiel eine Checkliste, die wir jetzt gerade rausbringen. Worauf sollte ich eigentlich achten, ne, wenn ich als öffentliche Organisation ausschreiben möchte? Weil ich mir da durchaus selber ein Bein legen kann, weil ich sage, okay, ganz, ganz viele Dinge sind wichtig. Und somit wird das unanbietbar für egal wen. Und gleichzeitig muss man aber auch im Blick haben, okay, was sind die Stellschrauben, auf die kommt es wirklich an, ne? Denn öffentliche Organisation, da kann man ja auch denken, oh ja, das ist irgendwie alles gleich. Aber das ist es gar nicht, sondern es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich über eine Organisation auf Bundesebene zum Beispiel spreche, auf Landesebene, sind das irgendwelche kommunalen Unternehmen, über die ich, mit denen ich da spreche. Also da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Und ich glaube, das werden wir auch gleich merken, wenn Jens anfängt zu erzählen, wie das so funktioniert im öffentlichen Bereich. Da wartet eine ganz neue Vokabelwelt auf uns, die nicht so häufig da unterwegs sind.
Okay, ich bin gespannt. Also ich denke jetzt naiv erstmal, Recruiting-Prozess ist doch Recruiting-Prozess, more or less. Aber wahrscheinlich weit gefehlt. Also welche Besonderheiten gilt es im öffentlichen Bereich eigentlich zu beachten, wenn man über Digitalisierung von Recruiting redet?
Ja, vor allen Dingen, wir haben eine relativ hohe Transparenzpflicht für öffentliche Auftraggeber. Das heißt, ich als Arbeitgeber aus dem öffentlichen Bereich, ich muss aufpassen. Also die Anna hat gerade andere Vokabeln. Wir müssen nach dem Leistungsprinzip rekrutieren. Das steht sogar im Grundgesetz drin. Ja? Wir machen die sogenannte Bestenauslese. Da, wenn ich das der Agentur gebe, dann schreiben mir die mir solche Worte immer um. Aber das ist nun mal der gebräuchliche Sprachlaut, den wir hier haben im öffentlichen Bereich. Das heißt, die müssen die gesamten Einstellungsprozesse detailliert dokumentieren. Die müssen im Zweifelsfalle auch nachher nachweisen, dass das alles sauber gelaufen ist. Die müssen Ranglisten erstellen. Da müssen sie gleichzeitig ihre ganzen Gremien, Personalrat, Gleichstellung, Schwerbehindertenvertretung, alle mit in den Prozess einbeziehen. Und da muss immer wahnsinnig viel notiert und geschrieben werden, weil sonst ist das Ganze anfechtbar. Und das macht keinen Spaß. Wenn man sich schon mal für eine Person entschieden hat, die man einstellen möchte, dann klagt jemand anders und sorry, das passiert im öffentlichen Bereich öfter als in der Privatwirtschaft, dass mal geklagt wird. Und dann ist es wichtig, alles aus dem Hut zu ziehen und zu sagen, hier, wir haben aber sauber rekrutiert, ist alles belegbar.
Das hört sich an, als sei etwas deutlich weniger Flexibilität als im privaten Bereich vorhanden. Das ist ja per se alles gar nicht schlecht, was du jetzt angesprochen hast, ne, dass man Dinge dokumentiert, vielleicht auch revisionssicher macht etc. pp. So, und jetzt unterliegt die öffentliche Verwaltung halt einem engeren Regelwerk, wahrscheinlich auch mit drakonischeren Strafen. Und insofern ist das eine ja der Prozess, wie ich vorgehe. Und das andere, und darum geht's ja hier jetzt eigentlich, ist das System, was ich dazu einsetze. In eurem Fall wäre das jetzt die B-Side. Die ist eben auch in einer spezifischen Version für die öffentliche Verwaltung gibt. Und vielleicht können wir da einmal reingehen und mal so ein bisschen durchsprechen, was die B-Side da im Vergleich vielleicht zu anderen Tools ganz besonders gut macht.
Ja, und ich glaube, da können wir gleich mal einsteigen bei dem Thema. Also erstens werden alle Prozesse, wenn ich das möchte, digital abgebildet, weil es halt einen wesentlichen Unterschied macht, ne? Wer dokumentiert? Also macht man das noch handschriftlich, macht das der Mensch oder macht das HR Tech für mich? Und da können wir an der Stelle sagen, da nimmt das System alles ab, was ich eigentlich digitalisieren möchte. So, das andere würde ich sagen, ist nochmal zu schauen, wie organisiere ich den ganzen Abstimmungsprozess untereinander? Also ich habe ja Recruiter, ich habe Fachbereiche, ich habe die ganzen Gremien, die Jens eben aufgezählt hat, also von Personalrat bis Gleichstellungsbeauftragte, die ich damit orchestrieren muss. Und auch das kann ich alles digital abbilden, wenn ich das möchte und meine Organisation das sozusagen hergibt. Also da merken wir da, wo wir das alles tun können, da sind wir echt Vorreiter, was teilweise auch die digitalen Prozesse angeht in Organisationen der öffentlichen Hand, aber ist aus meiner Sicht auch genau richtig so, beim Recruiting anzufangen, wenn man eben die Möglichkeiten hat. Und da haben wir tolle Partner an unserer Seite, die sich genau auch deswegen für die Lösung entscheiden, weil sie merken, dass da natürlich deutlich Arbeit abgenommen werden kann, wenn das nicht vom Menschen erledigt werden muss, sondern ich das über Tech schneller machen kann und weniger fehleranfällig.
Gut, das ist ja das Gesamtthema Digitalisierung von HR und hier halt in besonderer Ausprägung auf den öffentlichen Bereich bezogen. Jetzt glaube ich, nach meinem laienhaften Wissen, was es da so gibt, dass in puncto Sicherheit, aber auch Barrierefreiheit ganz besondere Anforderungen zu stellen sind. Das heißt, also nach meinem Verständnis kann ein Privatunternehmen auch mal eben schnell einen US-Anbieter nehmen, der seine Daten irgendwo im Ausland hostet, in der Theorie. Bei der öffentlichen Verwaltung geht das wahrscheinlich nicht. Also vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen, was da Sicherheitsspezifika sind und wie ihr euch als Milch und Zucker mit der B-Side da spezifisch drauf eingestellt habt.
Ja, also für die öffentlichen Auftraggeber ist es zwingend erforderlich, dass die Server mindestens mal in der EU sind. Wir bei Milch und Zucker haben unsere Server in Deutschland, in Frankfurt stehen. Eigene Server, wir mieten nicht irgendwelche Cloud-Services an. Das heißt, da sind wir schon mal safe und sicher. Für einige der Kunden, gerade so aus dem Sicherheitsbehörden, so Polizei oder sowas, ist es sogar noch wichtig, dass die Software auf eigenen Servern in den Rechenzentren der Behörden laufen. Und selbst das bieten wir noch an. Und neben der, ich sag mal, Infrastruktur drumherum, Datenschutz, Datensicherheit, immer DSGVO-konform, immer den ganzen Kriterien entsprechend. Die hat zum Glück der CIO-Bund so mittlerweile in so einem sogenannten EVBIT-Vertrag Cloud, das ist so das Übliche, was wir heute haben und vorliegen haben, ist da festgelegt, da gibt's noch AGB dazu und sowas. Da kommen wir als Anbieter auch nicht mit unseren eigenen Vorgaben. Das machen unsere potenziellen Auftraggeber. Die legen uns das hin und sagen, friss oder stirb. Und da sind wir aber gerne dabei und machen mit.
So, und die Endausbaustufe davon ist natürlich die C5-Zertifizierung. Das ist nochmal ein wirklich sehr hoher Sicherheitsstandard. Da können wir sagen, wir arbeiten heute schon nach den C5-Prozessen und die Zertifizierung ist jetzt auch nicht mehr weit. Also das kann ich zumindest schon mal spoilern, weil das sozusagen auch nicht jeder kann, nicht jeder Marktbegleiter, und das macht uns schon sehr besonders.
Ja. Genau, das Zertifikat, Thema Zertifikat, okay, sorry, Anna.
Ich glaube, wir können das nochmal abrunden, um das Thema Barrierefreiheit, Gero, weil ich glaube, Sicherheit, das haben wir jetzt genügend abgehandelt, aber das Thema Barrierefreiheit, auch da lohnt es sich genau hinzuschauen, weil jeder wirbt erstmal damit, auch unserer Wettbewerber mit dem Thema Barrierefreiheit. Viele nutzen aber den Deckmantel Barrierefreiheit sozusagen alles, was der Kandidat sieht. Also, ne, dass die Stellenbörsen, dass die Karrierewebsites und so weiter, dass die barrierefrei sind. Damit werben sehr viele und dieser Zustand ist auch einfacher herzustellen als das, was wir mit Fug und Recht behaupten können, nämlich dass unser Backend auch barrierefrei ist. Das heißt, Recruiter, egal Hiring Manager, wer auch immer, wirklich mit dem System im Backend arbeitet, da wo wirklich die Kandidaten Daten einfließen, das ist barrierefrei und das ist nicht bei allen Wettbewerbern so. Da sind wir eine ziemliche Ausnahmeerscheinung unter unseren Wettbewerbern.
Das heißt Barrierefreiheit nach außen Richtung KandidatInnen, aber auch nach innen Richtung RecruiterInnen. Stellt sich mir die Frage ganz spontan so, also ich weiß ja auch, wie so eine Software aussieht und funktioniert, aber wie ist das, wenn man beispielsweise sehbeeinträchtigt ist? Also habt ihr dann irgendwelche Sprach-KIs, irgendwas im Einsatz oder wie läuft das bei euch?
Ja, das läuft halt mit den klassischen Screenreadern, die seheingeschränkte Personen heutzutage benutzen. Darauf ist das optimiert. Dieser gesamte Katalog für die Barrierefreiheit nach BITV 2.0, der ist relativ lang. Da müssen wir alles erfüllen. Und dann funktioniert das auch. Also dann irgendjemand kommt bei uns ins Haus, der prüft das und sagt dann, check, Milch und Zucker, die machen das, die können das. Okay. Und witzigerweise ist es eigentlich so eine rechtliche Vorgabe, die große privatwirtschaftliche Unternehmen achten da mittlerweile auch drauf, ja? Vor allem aber natürlich die öffentlichen Auftraggeber.
Okay, zur Dokumentation habt ihr ja eben schon einiges gesagt, dass alles automatisiert im Grunde genommen mitgetrackt wird. Die Frage, die ich mir jetzt so ein bisschen stelle, ist Kosten-Nutzen-Situation. Also auch die öffentliche Verwaltung darf mit dem Geld ja nicht einfach so um sich werfen. Ne? Wir bezahlen es ja alle im Grunde genommen über unsere Steuern. Und jetzt habt ihr da viel eingebaut. Seid ihr dann deutlich teurer als der Wettbewerb, aber die Qualität ist auch besser? Oder wie habt ihr euch da so aufgestellt?
Also wir machen das angemessen. Das passt. Wir sind wettbewerbsfähig im Markt. Und das ist wichtig. Vor allen Dingen, weil wir halt auch eine flexible Lösung anbieten. Ja, also das ist nicht heute ausgeschrieben und gekauft für die nächsten 3 Jahre und dann muss ich gegebenenfalls wieder ausschreiben. Oder ich bin nach einem Jahr schon am Ende der Fahnenstange angekommen mit meinem neuen System, weil die nichts können. Auch unsere öffentlichen Auftraggeber sind wie alle anderen auch. Da kommt der Appetit mit dem Essen, da wird das System noch ein bisschen umgebaut, da wird angepasst, da wird noch mehr optimiert. Dann kommt ein neuer Workflow hinzu, eine andere Rolle kommt in den Prozess mit rein. Und das muss einfach drin sein. Ja, also das muss das System auf jeden Fall immer bieten, dass man da auch mitwachsen kann.
Das ist ja dann eigentlich die ganz große Herausforderung zwischen Standard- und Individualsoftware, ne? Auch in diesem Beispiel. Wie schafft ihr es da irgendwie die Waage zu halten? Macht ihr das kundenspezifisch oder habt ihr irgendwie so eine Release-Policy? Hört sich hier eher nach kundenspezifischem Vorgehen an, aber wie macht ihr das?
Es ist erstmal so, dass wir vor allem nach Segmenten vorgehen und sagen, so, es gibt eigentlich die beste Lösung für den Mittelstand oder auch die beste Lösung für öffentliche Unternehmen, über die wir jetzt hier sprechen. Und da haben wir einen Stand, wo wir sagen, da sind die Prozesse schon mal auf die Bedürfnisse eben dieser Zielgruppe angepasst. Das heißt, ich kann sofort starten. Das heißt, ich muss also nicht warten, bis das System so eingerichtet ist, dass das irgendwie ansatzweise das trifft, was so meine Recruiting-Prozess-Realität ist, was mein Stakeholder-Management angeht, also wen ich alles einbinden muss. Und gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit, das ist immer der Unterschied zwischen, es ist anpassbar, aber ich brauche keine ITler dafür, und es ist anpassbar, und ich brauche sehr wohl ITler dafür. Wir sind sozusagen ganz viel im ersten Strang unterwegs, weil die Lösung eben so flexibel ist, dass ich die wirklich sehr kundenindividuell anpassen kann. Wir sagen dazu immer gerne, das ist maßgeschneidert, aber mit dem Vorteil, ein Serienprodukt zu sein. Und ich glaube, dass so kann man das am besten begreifen, dass ich eben sehr viel Flexibilität habe, aber eben auf einem Grundgerüst aufsetze, was auch fortlaufend weiterentwickelt wird. Also da profitiere ich auch einfach davon, dass ich auf, in Anführungsstrichen, eine Standardlösung setze, die aber maximal auf mich anpassbar ist als Organisation.
Wie ist das überhaupt so im Recruiting in der öffentlichen Verwaltung? Also wie stark ist da die Digitalisierung eigentlich durchgedrungen? Jens, du hast das am Anfang einmal schon kurz angesprochen, aber das hört sich so ein bisschen an, als sei da doch noch viel Wiese, die es zu beackern gilt.
Also es ist immer wieder überraschend, auf was man trifft. Also teilweise haben wir echt grüne Wiese noch, ne? Die kommen von Outlook und Excel Recruiting. Ja, also das haben wir auch heute noch. Die ganze Digitalisierungsoffensive, die gefahren wird, da ist natürlich jetzt viel los, da ist relativ viel Musik. Die meisten machen irgendwas. Allein schon, weil sie auch sonst am Markt nicht bestehen, weil sie sonst zu langsam sind, weil sie den Dokumentationspflichten, den DSGVO-Pflichten, da kommen sie gar nicht hinterher. Deshalb fangen die jetzt an. Aber wir haben natürlich auch öffentliche Auftraggeber, die machen das, nutzen das schon seit Jahren. Irgendwann müssen sie halt mal neu ausschreiben. Dann suchen sie halt auch mal was Besseres, was Neueres, was Moderneres, etwas, was ihnen ein bisschen mehr Automatisierung mit reinbringt in den Prozess. Also
ja, und was
ganz unterschiedlich.
Genau, aber was wir für die Letzteren, ne, die Progressiven so im Gepäck haben, wir sprechen ja gerne von dem Dream Team aus Mensch, HR Tech und KI. Und gerade das letztere Thema ist natürlich etwas, was bei den Öffentlichen total polarisiert, ne? Und wo man merkt, oh, das ist total schwerfällig. Also in der Privatwirtschaft kennt man das schon, dass sich da die Geister scheiden. Will ich das? Kann ich das schon riskieren? EU AI Act und Co. Und da ist natürlich der öffentliche Bereich nochmal eine ganze Ecke vorsichtiger. Aber auch da haben wir gute Botschaften, weil ich kann mich entscheiden, KI mit Maximalrisiko halt zu betreiben oder mit Augenmaß und so, dass das eben auch rechtssicher in der jetzigen Gemengelage in Deutschland geht. Und da haben wir zumindest den Vorteil, dass unsere KI, also gedacht, gemacht in Gießen, in Deutschland stattfindet, dass wir sie wirklich so einsetzen, dass sie EU AI compliant ist zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wir lassen jetzt nicht Kandidaten durch eine KI irgendwie vorauswählen, aber es gibt durchaus sinnvolle Anwendungsfälle, die man heute auch schon anwenden kann. Und die auch im öffentlichen Bereich anzuwenden sind. Und das ist natürlich nochmal ein absoluter Gamechanger auch für die Öffentlichen, weil da natürlich neben Effizienzhebel auch ganz deutliche Qualitätshebel sind, wenn ich mich entscheide, KI im Recruiting-Bereich vernünftig einzusetzen.
Was wäre da so ein Beispiel für einen Use Case?
Also kann ich zum Beispiel auf der Karriereseite, kann ich einem Kandidaten anbieten, hey, lad doch mal deinen Lebenslauf hoch oder gib mal deine Skills ein und die KI matcht sozusagen diese selbst eingegebenen Skills oder den Lebenslauf gegen die Stellenanzeigen, die ich auf dem Portal finde und animiert somit den Kandidaten, und zwar die wirklich passen, sich auf Stellenanzeigen zu bewerben. Ist insofern okay, weil der Kandidat sozusagen die Entscheidung darüber trifft. Ich folge dieser Einschätzung der KI und bewerbe mich dann aktiv. Also das ist in Ordnung sozusagen, auch wenn der EU AI Act an einigen Stellen ja noch ausdefiniert werden muss. Und gleichzeitig sorge ich eben über so ein Instrument, dass eben die Passenden sich bewerben, was zu einer Erhöhung des der Qualität der Bewerbung im ganzen Recruiting-Funnel dann sorgt. Also Win-Win eigentlich auf allen Seiten und geht auch schon heute sicher und besser für alle Beteiligten.
Ja, und ist kein Must-Have, sondern ein Can-Have, wenn man das will. Ne? Also, ja, absolut. Wenn man sich jetzt in die Schuhe eines Recruiters, einer Recruiterin oder besser noch einer Entscheiderin in der öffentlichen Verwaltung reinversetzt, mit was für einem Zeitaufwand, mit was für einem Aufwand insgesamt muss man denn eigentlich rechnen, wenn man die B-Side für die eigenen Prozesse einsetzt? Jetzt ist mir klar, eine Pauschalantwort ist schwierig, hängt ja von den Prozessen ab. Aber vielleicht habt ihr dennoch so einen Daumenwert, an dem man sich orientieren kann.
Also es gibt da mittlerweile so ein standardisiertes Vorgehensmodell, was unsere Berater nutzen. Und da sagen wir immer so zwischen 4 bis 6 Wochen kann ich die Lösung im Einsatz haben. Das bedingt natürlich, dass ich sozusagen meinen Kundenpflichten auch nachkomme, rechtzeitig und auch nachkommen kann. Und da ist in der Tat schon eine ganz entscheidende Weiche. Ne? Bin ich in der Lage, schnell auch Entscheidungen zu treffen? Aber man muss sagen, in 4 bis 6 Wochen kann man das gut strukturiert hinbekommen, wirklich zu schauen, wo läuft diese Organisation, wie läuft die heute, welche Möglichkeiten habe ich in der B-Side. Und dann, das nennt man, da gibt es einen bestimmten Workshop zu, und dann wirklich nochmal zu gucken, wie kann ich denn Abweichungen, die es vielleicht gerade noch gibt, wie kann ich die in der Lösung herstellen? Und die gute Nachricht ist, die meisten Fälle davon kann man wirklich über Konfigurationen lösen. Das heißt also Veränderungen, wo wir keine ITler brauchen, sondern die Lösung unsere B-Side heute schon hergibt, die einfach nur eingestellt werden müssen.
Wir haben natürlich auch die großen EU-Ausschreibungen und da reden wir dann manchmal vom Dreivierteljahr bis anderthalb Jahren. Da ist wahnsinnig viel Prozess. Meine öffentlichen Auftraggeber, meine Kunden, die sagen mir auch immer, ja, wir können nicht so schnell, wir sind nicht so schnell und der Personalrat tagt erst wieder in 7 Wochen und bis dahin fällen wir jetzt erstmal keine Entscheidung über dieses oder jenes. Und ja, das kennen wir, da leben wir mit.
Ja, jetzt ist es ja so, vielleicht letzte Frage von meiner Seite. Wir haben jetzt nur in Anführungsstrichen über die Technologie geredet, die man einsetzen kann für die Recruiting-Prozesse. Das wird ja oft flankiert auch von Kampagnen, Stichwort Employer Branding, oder du denkst nach über Media, ne? Nur dadurch, dass du deine Stelle irgendwo ausschreibst, kommen ja nicht unbedingt die Kandidaten da drauf. Welche Möglichkeiten habt ihr als Milch und Zucker oder im Embrace-Gesamtkonstrukt, theoretisch auch die Ganzheitlichkeit da abzubilden?
Ja, also da muss man sagen, dass das Oberthema von Milch und Zucker eigentlich Recruiting ist. Und was es so erklärungsbedürftig manchmal macht, ist, dass wir nicht nur HR-Tech können, das ist der Teil, über den wir uns jetzt gerade hauptsächlich unterhalten haben, sondern dass wir auch eine Agentur unter der Motorhaube haben. Das heißt, alles, wo es sich rund um Employer Branding, Personalmarketing dreht, das können wir in der Milch und Zucker Agency. Dann haben wir auch noch eine Jobbörse, die wir auch noch betreiben. Also das heißt, von vorne bis hinten können wir das Recruiting-Thema sehr gut abdecken. Aber wir gehören natürlich auch noch zu einem Gesamtkonstrukt, nämlich der Embrace-Family. Und es gibt durchaus Bereiche, ich nenne jetzt mal den Kampagnenbereich oder Media-Bereich. Da arbeiten wir zum Beispiel sehr eng mit einem Tochterunternehmen, ne, der Embrace Agency zusammen. Also da nutzen wir schon die Power der ganzen Embrace-Familie, wenn jemand dann mal sich von uns sozusagen beraten lässt und sich von uns helfen lässt, wie Recruiting gut gehen kann. Da managen wir schon die ganze Komplexität für unsere Kunden und ziehen im Zweifel auch noch die anderen Embrace-Töchter mit dazu, um einfach die beste Lösung für den Kunden zu finden.
Kann ja auch gerade im Kontext Ausbildung nochmal Sinn machen, wo Embrace halt in Summe recht stark aufgestellt ist, sowohl beim Bereich Attract in der Erreichung überhaupt der Zielgruppe bei SchülerInnen, als auch dann in den Ausbildungsthemen. Ja, spannend, aber das nur am Rande. Spannend, was die Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung so mit sich bringen. Anna, du hattest eben mal dieses White Paper, die Checkliste angesprochen. Wisst ihr schon, wann die ungefähr da sein wird?
Also die letzten Pixel werden jetzt noch gerade gerückt. Das heißt, wenn die Folge hier erscheint, ist sie wahrscheinlich raus.
Ach, dann packe ich sie in die Shownotes rein.
Genau, dann kannst du sie da reinpacken. Ja.
Super. Ja, wenn noch irgendwas zu sagen ist, wäre das jetzt der Zeitpunkt. Ich habe mein Informationsbedürfnis jetzt erstmal gestillt. Ich schaue mal in eure Gesichter. Anna, Jens, habt ihr noch was?
Ich glaube, ich sag mal, das Gute ist ja immer, ein gutes Gespräch auch miteinander zu führen, weil ja, auch wenn man Ausschreibungen machen muss und kann, darf man ja durchaus immer mal zwischendurch vorher sprechen. Und natürlich findet man uns auf der bsite.de auf unserer Seite, aber man findet uns auch in persona, zum Beispiel bei den Embrace Feierabend Events, die ja jetzt so langsam kommen, in Stuttgart und in Frankfurt. Man findet uns auf der Sympublic. Da wird wahrscheinlich so der ein oder andere öffentliche Marktbegleiter auch dabei sein und natürlich beim Embrace Festival im Juni. Also es gibt diverse Möglichkeiten, sich mit uns nochmal über die Lösungen für den öffentlichen Bereich auszutauschen.
Ja, also ganz, ganz stark nochmal. Das habe ich auch, weil ich habe vieles für diese Checkliste geschrieben. Markterkundung. Machen Sie die Markterkundung. Kann ich nur jedem raten, weil das ist die Möglichkeit, wo man noch mit Anbietern reden kann, wo man eine Chance kriegt. Was kann der Markt überhaupt? Was kann sowas kosten? Und dafür stehe ich da. Also da findet man mich auch auf der Webseite. Rufen Sie mich einfach an.
Super. Und in den Shownotes verlinke ich eure LinkedIn-Profile auch. Auch darüber kann man sicherlich gerne mit euch in Kontakt treten. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich habe selber was gelernt. Insbesondere auch, was ein Tender-Manager macht. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt und wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit der B-Site für die öffentliche Verwaltung.
Vielen Dank, Gero.
Danke, Gero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.